Deutschlandradio Kultur. Weltzeit.
Nein, ich plane nicht, nach Usbekistan zurückzukehren. Ich werde dort als Verräterin betrachtet. Es gibt keine Gewissheit, dass einem dort nicht doch irgendwas zustößt. Man muss immer auf der Hut sein, ständig aufpassen. Da gibt es keine Freiheit. Nein, ich will nicht zurück.
Jana will in Deutschland bleiben, dort weiter studieren, weil sie in ihrer Heimat Usbekistan Repressionen fürchtet. Jana hatte sich in Usbekistan für Meinungsfreiheit eingesetzt. Das kam nicht gut an beim autoritären Staatsapparat. Und so ist die junge Studierende eine von rund 2 Millionen Usbeken, die ihrem Land den Rücken gekehrt haben. Über die Motive mehr heute in der Weltzeit, zu der... Ja, und mit einer anderen Reporterin machen wir jetzt weiter. Edda Schlager, sie war in Kasachstan unterwegs, um dort mit Usbeken zu sprechen, die aus ihrer Heimat geflohen sind, weil sie sich im Ausland bessere Chancen für ihr Leben erhoffen. Davon gibt es rund 2 Millionen und die arbeiten dann zum Beispiel auf den Märkten in der größten kasachischen Stadt.
Im Zentrum Almatys ist der Orient ganz nah. Hier auf dem Grünen Bazar, dem wichtigsten Markt der Stadt, preisen tausende Verkäufer ihre Produkte an. Es gibt fast alles: Schuhe, Küchengeräte, Werkzeuge aller Art. Vor allem aber, und daher der Name Grüner Bazar, gibt es hier Lebensmittel. Fleisch, Milch, Obst und Gemüse, alles frisch, direkt aus der Region und meistens erheblich billiger als in den Supermärkten. Gleich am Anfang der Haupthalle sind die Stände mit bunten Bergen aus Gewürzen und Trockenfrüchten. Die Gerüche von Ingwer, Kreuzkümmel und Zimt vermischen sich. Orange leuchten die Aprikosen, blau die Rosinen, braun die Mandeln, Pistazien und Walnüsse. Hinter den Verkaufsständen stehen Männer mit sonnengegerbter Haut in Wattejacken. Sie nehmen sofort jeden potenziellen Kunden ins Visier, reichen Feigen oder Datteln herüber. Hier, probieren Sie. Die Verkäufer von Trockenfrüchten und Gewürzen stammen alle aus dem benachbarten Usbekistan, aus der Region Samarkand. Sie sind Gastarbeiter, wenn auch keine typischen, mit einem kasachischen Arbeitgeber. Die meisten hier haben ein eigenes Geschäft, so auch Mansur, ein freundlicher, etwa 50-jähriger kleiner Mann, der auf einer Kiste hinter einem Berg Gewürze steht und zu seinem Schutz hier einen anderen Namen trägt.
Wir handeln. Wir bauen alles selbst an. Die Weintrauben, die Mandeln, wir haben eigene Obstgärten. Unsere Leute sind in Kiew, Weißrussland, in Moskau. Und unsere Familie ist eben hier. Wir sind alle aus einem Dorf in Usbekistan, kennen uns alle untereinander. Ich war von 1989 bis 1993 in Kiew, dann bin ich hierher gekommen. Es hat mir besser gefallen, da bin ich hier geblieben.
Mansur ist nur einer von jährlich rund 2 Millionen Usbeken, die ihre Heimat verlassen haben, um Geld im Ausland zu verdienen. Die meisten von ihnen gehen nach Russland, Südkorea oder eben ins nördliche Nachbarland Kasachstan. Zu Sowjetzeiten, bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1991, war Usbekistan politische und wirtschaftliche Führungsmacht in Zentralasien. Es hatte eine gut entwickelte Industrie und Landwirtschaft, die besten Universitäten in der Region. Doch das ist lange her. Islam Karimov, der langjährige Präsident, habe das Land in 25 Jahren zu einem autoritären Staat gemacht. Das sagt Kamoliddin Rabimov, ein usbekischer Politologe, der im französischen Exil lebt.
Usbekistan ist eines der 10 autoritärsten Regime in der Welt. Nach allem, was man dazuzählen kann. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit haben wir nicht und hatten wir auch nicht.
Anfang September vergangenen Jahres starb Islam Karimov, der neue Präsident ist seit Dezember Shavkat Mirziyoyev. Große Veränderungen erwartet Verkäufer Mansur dadurch nicht. Und so wird er wohl weiter im Ausland arbeiten müssen, wie mittlerweile auch sein 16-jähriger Sohn, der neben dem Vater am Gewürzestand in Almaty steht. Der Junge ist schlank, hat glänzende dunkle Augen, rosa Wangen und eine Bommelmütze auf dem Kopf. Wie sein Vater redet er mit den Kunden freundlich und zuvorkommend, nur sehr viel zurückhaltender. Das Sagen am Verkaufsstand hat ganz klar Mansur, der Vater, auch wenn es um die Zukunft des Sohnes geht.
Er soll studieren, an die Handelsschule gehen, um mit dem Kopf zu arbeiten, was mit Wirtschaft eben. Heutzutage hängt ja alles von der Wirtschaft ab.
Alle 10 Tage, so erzählt der 16-Jährige, fahre er zurück nach Usbekistan, um dort in die Schule zu gehen. Danach komme er wieder nach Almaty zum Arbeiten. Er löst sich mit seinem älteren Bruder ab. Der Weg von Mansurs Sohn scheint vorherbestimmt. Doch die wirtschaftlichen und politischen Zwänge der Heimat öffentlich zu kritisieren, wagen Vater und Sohn nicht. Die Angst vor Konsequenzen in der Heimat ist selbst im Ausland zu groß. Deshalb lobt Mansur den neuen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev auch überschwänglich. Er solle ruhig alles so machen wie sein Vorgänger Karimov.
Shavkat Mirziyoyev, ja. Der alte Präsident Islam Abduganievich Karimov hat ihm ja alles Nötige beigebracht und ordentlich hinterlassen.
Als Islam Karimov im September vergangenen Jahres mit 78 Jahren überraschend starb, hatte sich schnell der bisherige Premierminister Shavkat Mirziyoyev als Nachfolger ins Spiel gebracht und die Geschäfte als Interimspräsident übernommen. Vor den Präsidentenwahlen am 4. Dezember gab es zwar einen Wahlkampf, neben Mirziyoyev traten 3 weitere Kandidaten an, doch sei die Wahl nicht demokratisch gewesen, so die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Für den im Exil lebenden usbekischen Politologen Rabimov war das absehbar. Echte demokratische Legitimierungsverfahren gäbe es in Usbekistan nicht.
Im Autoritarismus kämpfen die Mächtigen nicht mit irgendwelchen Wahlprogrammen, mit irgendwelchen Ideen. Ganz im Gegenteil. Im Autoritarismus geht es um Fragen wie Geld, Verbindung zu Mächtigen, die richtigen Leute quasi. Die Elite bleibt an der Macht.
Mirziyoyev wurde im Dezember mit knapp 89% aller abgegebenen Stimmen zum Präsidenten gewählt. An einen Wandel, den der neue Präsident verspricht, glauben die wenigsten Usbeken. Auch Marjan Tudimova, auch ihr Name und der ihrer Tochter wurde geändert, macht sich keine Illusionen. Sie ist ähnlich wie Gewürzhändler Mansur von Usbekistan mit ihrer Familie nach Kasachstan gezogen, jedoch aus einem völlig anderen Grund. Tudimova ist Menschenrechtsaktivistin, sie wurde in ihrer Heimat politisch verfolgt und musste fliehen. Tudimova hat ein anonymes Bürohaus in Almaty als Treffpunkt vorgeschlagen. Vorher kauft sie noch ein Stück Kuchen für den Gast. Normalerweise falle die Bewirtung bei Usbeken opulenter aus, entschuldigt sie sich, doch stehe sie wirtschaftlich nicht besonders gut da.
Sie wissen wahrscheinlich, wie das Karimov-Regime bei uns funktioniert hat. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Shavkat Mirziyoyev sagt ja ganz offen, er sei der Sohn Karimovs, ein Anhänger seiner Politik. Deshalb hat sich in Usbekistan rein gar nichts geändert.
Tudimova ist 2014 mit ihrer damals 27-jährigen Tochter Jana aus Usbekistan geflohen. Nur so konnte die Familie den anhaltenden Repressionen und einer möglichen Haftstrafe der Mutter entkommen. Mehrfach hatte die Mitfünfzigerin in der usbekischen Hauptstadt Taschkent Demonstrationen organisiert, kritische Artikel veröffentlicht, sich für Meinungsfreiheit eingesetzt und war dafür immer wieder zu Verhören bei der Miliz gelandet. Ihre Tochter Jana hat Tudimova seit 2 Jahren nicht gesehen. Diese war nach der Flucht aus Kasachstan direkt nach Deutschland weitergereist, wo sie einen Studienplatz bekommen hatte. Jana studiert jetzt in Hamburg Erziehungswissenschaften. Die beiden kommunizieren seit mehr als 2 Jahren nur per Internet miteinander. In einer Videoschalte von Hamburg nach Almaty erzählt die Tochter, dass eine Rückkehr in die Heimat für sie auf keinen Fall in Frage komme.
Nein, ich plane nicht, nach Usbekistan zurückzukehren. Ich werde dort als Verräterin betrachtet. Es gibt keine Gewissheit, dass einem dort nicht doch irgendwas zustößt. Man muss immer auf der Hut sein, ständig aufpassen. Da gibt es keine Freiheit. Nein, ich will nicht zurück.
Die junge Frau sieht ihre Zukunft dauerhaft im Exil in Europa oder in Russland, denn auch sie selbst war in Usbekistan politischer Verfolgung ausgesetzt. Jana hatte früh gelernt, für ihre eigene Meinung einzutreten, mit ihrer Mutter als Vorbild. Dabei war sie für deren Aktivitäten schon als Kind in der Schule angefeindet, geschlagen, vor der Klasse bloßgestellt worden. Als sie später in Taschkent Englisch und Spanisch studierte, wurde ihr gedroht, sie von der Universität zu verweisen, ihr die Karriere zu verbauen. Der Grund? Jana war vom russischen Fernsehen interviewt worden und hatte die fehlende Meinungsfreiheit in Usbekistan angeprangert. Vor allem junge Leute in Usbekistan litten unter der Paranoia des Systems vor Kritik, sagt sie.
Manchmal wird die Politik plötzlich deutlich verschärft. Dann muss man sagen, wie toll alles ist, und besonders junge Leute sollen das sagen. Obwohl natürlich genau diese Jugend Usbekistan verlässt, weil es einfach keine Perspektiven gibt. Es gibt keine Arbeit. Die wirtschaftliche Lage ist unheimlich schwierig.
Der neue Präsident Schavkat Mirziyoyev hatte schon vor seiner Wahl im Dezember wirtschaftliche Reformen angekündigt. Die sind dringend notwendig. Allein im Jahr 2015 wurden laut Weltbank etwa 2,6 Milliarden Dollar des usbekischen Bruttoinlandsprodukts von Gastarbeitern im Ausland nach Hause überwiesen. Das sind etwa 10% der Wirtschaftsleistung. Eine riesige Zahl, die auf die Schwäche der heimischen Wirtschaft verweist. Um diese nun anzukurbeln, will Präsident Mirziyoyev die staatliche Kontrolle von Betrieben einschränken. Diese sei ein Herd für Korruption und Hemmnis für das freie Unternehmertum, hatte er die Behörden kritisiert. Studentin Jana bezweifelt diese Ankündigungen, denn die systematische staatliche Überwachung diene in Usbekistan noch ganz anderen Zwecken.
Wenn Sie sich selbstständig machen wollen, gibt es eine spezielle Methode in Usbekistan. Sie eröffnen ein Geschäft und solange es klein ist, läuft alles toll. Und das heißt, natürlich tun wir hier alles für junge Unternehmer. Aber sobald sie anfangen, Geld zu verdienen, kommt der Geheimdienst und nimmt ihnen alles weg. Und dann verhaftet man sie unter dem Vorwand des Terrorismus. Das ist ein ausgesprochen praktischer Paragraph. Denn alle, die den Mächtigen nicht passen, angefangen bei Unternehmern, über Journalisten, bis hin zu sonst irgendwie Andersdenkenden, fallen unter den Begriff Terrorismus.
Innerhalb Usbekistans kritisch über die Willkür des Staates zu berichten, ist so gut wie unmöglich. Diese Erfahrung hat auch Journalist Rinat Khojaev gemacht. Der 24-Jährige heißt in Wirklichkeit anders, hat Deutsch studiert und lebt außerhalb seiner Heimat. Als ich mit ihm per Internet spreche, erzählt er mir von der Online-Zeitung, die er mit Freunden aus Kirgisistan und Turkmenistan gegründet hatte. Er wollte für junge Leute aus Zentralasien über Zentralasien berichten.
Es hat nicht geklappt. Meine Freunde hatten Zensur in eigenen Ländern und deshalb konnten sie nicht mehr für mich schreiben. Und zweiter Punkt war, ich hatte dann selbst Zensur. Die Leute, die das bemerkt hatten, dass ich eine Zeitung habe. Ich hatte dann Furcht vor diesen Leuten, weil schon die Lehrer an der Uni mir haben gesagt, dass es nicht eine gute Sache ist. Und deshalb dann musste ich die Zeitung abschaffen und es funktioniert nicht mehr.
Rinat schreibt weiterhin für verschiedene Medien in Zentralasien, aus Vorsicht allerdings unter Pseudonym. Wenn er Interviews zu aktuellen Ereignissen in Usbekistan, wie etwa zur Präsidentenwahl, führen will, spürt er die Angst seiner Gesprächspartner vor möglichen Konsequenzen.
Die Leute haben immer Angst davor, dass sie eine kritische Meinung äußern. Ich habe auch Freunde, die in Usbekistan Jura studiert haben oder Wirtschaft studiert haben. Wenn ich immer um ein Interview bitte, sie sofort sagen mich ab, weil sie wollen in Usbekistan Karriere machen und das könnte ihre Karriere stürzen.
Natürlich beabsichtigen nicht alle jungen Usbeken, ihrem Land dauerhaft den Rücken zu kehren. Viele wollen, wenn sie es sich leisten können, einfach nur eine bessere Ausbildung, als dies zu Hause möglich ist, und kehren dann in ihre Heimat zurück. Die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty, kurz DKU, ist mit ihrem Masterprogramm Regionales Wassermanagement auch für Studenten aus Usbekistan attraktiv. Die ungleiche Verteilung von Wasser ist in Zentralasien ein politisch hochbrisantes Thema. Der in weiten Teilen ausgetrocknete Aralsee in Usbekistan und Kasachstan beispielsweise hat sich seit ein paar Jahren in winzige Einzelseen geteilt. Die Bilder von Schiffen, die auf dem trockenen Wüstensand liegen, sind weltbekannt und ein Symbol für eine der größten Umweltkatastrophen weltweit. Die Universität bildet deshalb junge Spezialisten aus, um die Wasserprobleme in Zentralasien künftig regional anzugehen. Insgesamt rund 30 Studenten aus Kasachstan, Usbekistan und den zentralasiatischen Nachbarländern sind derzeit immatrikuliert. In einem monatlichen Kolloquium stellen sie sich gegenseitig die Themen ihrer künftigen Masterarbeiten vor. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Unter den Studenten ist auch Nazim Hassanov aus Usbekistan. Er schätzt die internationale Ausrichtung innerhalb des Programms. Viele Dozenten an der deutsch-kasachischen Uni kommen aus Europa. Das gäbe es in Usbekistan so nicht, sagt er.
In erster Linie will ich natürlich meinem Land etwas zurückgeben. Und dafür brauche ich europäisches Wissen. Denn das Wassermanagement dort funktioniert wie ein Uhrwerk, am Rhein zum Beispiel oder an der Donau. Und das Wissen nach Zentralasien mitzubringen, wir als junge Spezialisten, das wird künftig eine große Hilfe sein.
Nazim ist das, was man als angepasst und regimetreu bezeichnen würde. In Usbekistan hat er bereits mehrfach in staatlichen Behörden gearbeitet. Er sieht die künftige Entwicklung in Usbekistan durchaus positiv.
Bei uns beginnt jetzt eine neue Ära, also nach den Wahlen. Die Neugestaltung hat ja schon begonnen. Wie es so schön heißt, Moskau wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Wir sind ein ganz junger Staat. Da gibt es Probleme, aber auch gute Seiten. Da zu viel zu erwarten, ist einfach schwierig.
Tatsächlich ist der Erwartungsdruck an den neuen usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev hoch. Wird er das Land politisch öffnen? Kann er wirtschaftliche Probleme lösen? Und kann er der Jugend Chancen eröffnen? Kamoliddin Rabimov, der usbekische Politologe aus dem französischen Exil.
Die schwierigste Frage für die jetzige Regierung ist, was kann für die Jugend getan werden? Es geht vor allem um Bildung, denn Usbekistan ist diesbezüglich weltweit hintendran. Zudem leidet Usbekistan unter einem enormen demografischen Druck. Die Regierung muss sich einfach die Frage stellen, wie stabil das Machtgefüge angesichts dieser Probleme ist.
Usbekistan ist eines der jüngsten Länder weltweit. Von den 31 Millionen Menschen sind rund zwei Drittel jünger als 35 Jahre. Somit wächst die Bevölkerung stetig. Wenn diesen jungen Menschen keine echte Perspektive im eigenen Land geboten werde, so Rabimov, könne es in naher Zukunft zu Aufständen in Usbekistan kommen. Und die wären womöglich blutiger als der arabische Frühling.
Diese Einschätzung eines usbekischen Politologen, eingeholt von Edda Schlager. Sie hat mit Usbeken gesprochen, die ihre Heimat verlassen haben, weil sie raus wollten aus der Diktatur. Diese und andere Geschichten haben Sie auch immer dabei, unterwegs mit unserem Podcast. Suchen Sie einfach mal unter Weltzeit. Wir freuen uns, dort noch weitere Abonnenten begrüßen zu dürfen.